Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Es ist mal wieder Zeit, über eine Formel-1-Legende zu sprechen. Und erstmal schaffen wir es tatsächlich in einer Dreierrunde. Zum einen mit dem Historiker schlechthin, mit Stefan Ehl. Grüß dich, Stefan.
Servus.
Und mit Stefan The Voice Heinrich. Grüß dich, The Voice.
Ich grüße euch. Ich freue mich sehr, dass wir das neue Jahr gleich mit zwei großen Namen im Motorsport beginnen können, nämlich mit Jens Rüber und mit Stefan Ehl.
Ja, so ist es, so ist es. Ja, ein großer Name, der aber gar nicht Stefan Ehl so lange mit von der Partie war, der auch sehr früh gestorben ist. Irgendwie, man möchte sagen, fast unehrenhaft, wobei, glaube ich, wenn jemand sein Leben gelebt hat, dann war es James Hunt. Aber James Hunt, ist James Hunt eine Borderline-Legende oder darf man ihn schon in diese Reihe mit, wenn hatten wir alle Prost, Gilles Villeneuve haben wir auch besprochen, der ist überhaupt nie Weltmeister geworden. Wo rankst du denn James Hunt Upper Tier, Middle Tier, Lower Tier ein?
Boah, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, wenn man nach dem urteilt, was seine Fahrerkollegen über ihn gesagt haben, dann hat er seinen Spitznamen Hunt the Shunt nicht unbedingt zurechtgetragen. Er hatte jetzt nicht statistisch gesehen mehr Unfälle als andere, aber er war schon sehr waghalsig unterwegs und das ist glaub haften geblieben von James Hunt. Da spielt er schon in der Liga wie Gilles Villeneuve beispielsweise, einer, der halt wirklich Dinge versucht hat möglich zu machen, die vielleicht vom Material her nicht unbedingt möglich waren. Einer, der schon bedingungslos einfach Rennen gefahren hat und der sich auch nicht drum geschert hat, was da links und rechts davon passiert. Andererseits, und das hat Niki Lauda, einer seiner großen Rivalen, ja immer wieder betont, mit dem war er auch befreundet, beim James Hunt, da konnte man sicher sein, wenn man 300 km/h fährt, 2 Zentimeter links und rechts von seinem Auto, da passiert nichts. Da kannst du dich drauf verlassen, der weiß, wie man Rennen fahren muss. Aber der James Hunt war halt außerhalb des Cockpits auch einer, wie du gesagt hast, ja eher ein Playboy. Er hat mal angegeben, er hat mal mit 5000 Frauen geschlafen in seiner Lebenszeit, die ja recht kurz war. Und ansonsten hat er auch recht oft dem Alkohol gefrönt und das auch, glaube ich, in Rush ganz gut dokumentiert wurde, kurz vorm Rennen, kurz nach dem Rennen und dergleichen mehr. Also James Hunt kann man, glaube ich, schon irgendwie als ja sehr außergewöhnliche Figur wahrnehmen in der Retrospektive. Aber er war erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Er ist schnell Auto gefahren und er wurde Weltmeister Formel 1 in der Saison 1976.
Ganz besonders berühmt hatte ihn auch gemacht einer der Aufkleber, Stefan, du erinnerst dich, das war auch zu der Zeit, als er tatsächlich von Philip Morris, die eigentlich sehr strenge Werbeauflagen, Richtlinien gegenüber ihren Botschaftern hatten, der Emerson Fittipaldi, Vorläufer von James Hunt bei McLaren, der hatte da auch sehr strikt dran gehalten. Hunt war dann, du hast es gerade ganz gut beschrieben, der letzte bunte Hund, wie Niki Lauda immer gesagt hat, ein echter Typ und wenn du so willst, in gewisser Weise ein bisschen ein Nachfolger auch, was Playboy und Auftritt-Image angeht und hedonistische Lebensweise, ein bisschen so ein Nachfolger von Jochen Rindt. Aber der hat einen großen Aufkleber direkt neben Marlboro auf seinem Overall und da stand drauf Sex Breakfast for Champions. Und das hat er auch so gemeint und die Philip Morris Manager haben ihn x-mal gebeten, das doch bitte runterzumachen. Und er hat drauf bestanden und hat das bis zu seinem letzten Rennen immer getragen. Aber er hatte eine Menge Marotten, das stimmt, und eine Menge sehr exzentrischer Eigenschaften. Insofern passte er, Stefan, glaube ich, ganz gut zusammen. Da hatten sich zwei gefunden, dann bei Hefkes, das war ja dann am Ende das Team, das ihm den Durchbruch gebracht hat und tatsächlich den Weg auch zu McLaren geebnet hat. Lord Bubble Hesketh war ein sehr ungewöhnlicher britischer reicher Graf, der im Übrigen noch lebt, der nach seiner Formel 1-Zeit als Formel 1-Team tatsächlich dann auch noch wilde Wankelmotorräder hat bauen lassen. Ganz ungewöhnlicher Typ, auch das ein Exzentriker. Und da hatten sich in der Formel 3, im Grunde in der britischen Formel 3, zwei getroffen und dann auch gefunden. Und die sind gemeinsam dann, finanziert von Lord Hefkes, tatsächlich den Weg bis in die Formel 1 gegangen, haben ein eigenes Team gemacht, ein eigenes Auto, das im Übrigen auch sehr erfolgreich war. Also das, ich glaube, ohne den Lord Hefkes wäre James Hunt nicht ganz nach oben gekommen.
Das hast du, Stefan Ehl, ja gesagt, Niki Lauda, mit dem war er befreundet. Ich finde, wenn man da zurückblickt, auch wenn man natürlich Rush anschaut, den Film, gibt so etwas, verklären wir das vielleicht 50 Jahre später, ja, 1975, 1976, jetzt sind wir 2026, wird das ein bisschen verklärt als Freundschaft? Gibt sowas möglicherweise aktuell auch noch, dass sich Leute nicht nur gut verstehen, sondern echt befreundet sind? Ich denke mir halt, dass das größte Problem wahrscheinlich Social Media ist. Wenn James Hunt in der Zeit von Social Media aufgewachsen wäre, dann hätte er ein ganz grandioses Problem gehabt.
Das glaube ich auch. Also die damalige Zeit mit Social Media ist, glaube ich, nicht denkbar. Und deswegen darf man das wahrscheinlich nicht 1:1 vergleichen. Aber es stimmt schon, diese Freundschaften gab es, glaube ich, damals, die gibt es auch heute noch, ne? Hm. Aber damals, glaube ich, ist das nochmal auf einer anderen Ebene passiert, weil die sind gefahren und wussten nicht, ob sie am Ende wieder rauskommen aus den Autos oder ob sie die Rennen überleben. Da war einfach die Gefahr nochmal eine ganz andere. Und deswegen, glaube ich, waren Freundschaften auch nochmal was ganz anderes, als es heute ist. Und der James Hunt, er war befreundet mit Niki Lauda, die waren Rivalen, die hatten sich in der Formel 3 kennen und schätzen gelernt. Der Hunt, der Draufgänger, und der Lauda, einer, der eher berechnend kühl war. Ich glaube, das kommt im Film Rush ja auch sehr gut rüber. Der Niki Lauda, der eben seit 4 Uhr morgens quasi an der Strecke ist, die Strecke abgeht und guckt, was ist da los. Und Hunt, der halt einfach ins Auto sitzt und Chicken spielt mit den anderen. Ja. Ich glaube, das beschreibt sehr treffend, wie die halt einfach waren. Aber sie haben sich halt verstanden, weil beide bedingungslose Racer waren unterm Strich. Und das hat gut funktioniert. Und der Hunt, der hat dann halt eher früher seine Karriere dann beendet und ist dann auf die andere Seite gewechselt, ist Kommentator geworden, wie später dann auch Niki Lauda. Also da gibt es dann später durchaus Parallelen.
Gibt es einen kleinen Asterix, The Voice, ein kleines Sternchen am Weltmeistertitel von James Hunt 1976, weil Niki Lauda, ja, ich glaube, wenn er ins Ziel gekommen wäre, hätte Lauda Vierter werden müssen. Ich meine, ja, dann wäre er Weltmeister geworden, ist aber in Fuji bei diesem Regen ausgestiegen und gesagt, okay, mir ist mein Leben wichtiger als die Weltmeisterschaft, sinngemäß. Muss man da ein Sternchen dran machen oder nicht?
Ich glaube, der ist völlig legitimer Formel 1 Weltmeister. Bei nur, das sollte man sagen, 92 Starts überhaupt in der Formel 1. Das ist also ungewöhnlich schnell. Vor allem für die damalige Zeit. Ich glaube, der ist tatsächlich, hat so viele herausragende Rennen geworden, dass das wirklich nur eine Nebenschauplatz ist, dass Niki sich da damals entschieden hat. Sehr, sehr nachvollziehbar mit seinem schweren Nürburgring-Unfall und dieser extrem kurze Rekonvaleszenz von nur 3 Monaten, bis er in Monza wieder im Auto saß. Also, dass der da tatsächlich psychisch auch noch Probleme mit hatte, mit dieser ultraschnellen Rückkehr, war völlig klar. Und es war ihm schlicht und einfach zu gefährlich. Es muss Monsunregen damals in Fuji gewesen sein, eigentlich wirklich unfahrbar. Man hätte das Rennen in der heutigen Zeit auch niemals durchgeführt. Man hätte es gar nicht gestartet. Und wenn man es gestartet hätte, bei stärker einsetzendem Regen, hätte man es abgebrochen. Da sind die Regeln inzwischen ganz, ganz, ganz anders. Es war eine andere Zeit und das war, glaube ich, gut für James Hunt, für viele andere auch, für diese wilden Hunde, die es damals gab. Er hat es tatsächlich dramatisch immer wieder umgesetzt als ein Rockstar der Formel 1, war ja auch mit den Rolling Stones befreundet. Das passte alles wunderbar ins Bild. Selbst Sohn eines Londoner Börsenmaklers. Seine Brüder haben es auch versucht, waren bei weitem nicht so gut. Der eine, es war dann lange noch sein Manager, der eine Bruder. Aber klar ist, dass es am Ende dann auch bei ihm gepasst hat. The good ones, the special ones die young. In diesem Fall war es tatsächlich ein Herzinfarkt, der ihm mit 45 Jahren das Leben gekostet hat. Das passte aber ins Bild, denn der hat tatsächlich nicht nur relativ viel Alkohol getrunken und war Kettenraucher, als Werbebotschafter für Marlboro natürlich perfekt, wenn man so will, aber er hat eben auch wirklich Joints und Kokain und alles Mögliche genommen und das nicht zu knapp. Also er hat sein Leben sehr intensiv gelebt, wie so eine Wunderkerze, sehr hell brennend, aber eben nur kurz.
Jetzt, wenn ich das richtig lese, Stefan Ehlen war das erste Formel-1-Rennen, das aber gar kein richtiges Formel-1-Rennen war, 1973, das Race of Champions für James Hunt. Dieses Race of Champions gibt es ja eigentlich immer noch, jetzt ist es was komplett anderes, oder? Weil das zählte natürlich damals nicht zur Formel-1-Weltmeisterschaft, aber irgendwie war es doch ein Formel-1-Rennen. Hau knapp.
Also das Race of Champions, wie wir es heute kennen, ist ein Motorsportwettbewerb, der rein gar nichts mit der Formel 1 zu tun hat. Das Race of Champions wird ja mit unterschiedlichen Autos gefahren auf einer Rennstrecke, die so eine Doppelrennstrecke ist, ne, die sich dann kreuzt und Dann fährt man da zwei Runden gewissermaßen im Duellformat. Und dieses Race of Champions von damals, das gab es, glaube ich, bis 1983, das war ein inoffizielles Rennen sozusagen. Also es hatte keinen WM-Status. Es war ein Formel-1-Rennen, es wurde ausgetragen mit Formel-1-Fahrzeugen, nicht notwendigerweise mit aktuellen Fahrzeugen. Aber es war ein Rennen nach Formel-1-Regeln und war halt kein Teil der Weltmeisterschaft. Und das war so ein Einladungsrennen, wenn man so will. Da konnte man halt um Preisgeld fahren, die Sponsoren ein bisschen präsentieren. Das war's. Punkte gab's halt keine. Und das war eine Möglichkeit für Fahrer oder für Teams, mal ein bisschen den Fuß reinzuhalten, mal zu testen. Wie ist es eigentlich so mit Formel 1? Passt das zusammen? Wer ein bisschen Budget übrig hatte, der konnte sich da auch einen Platz kaufen. Man konnte also ein bisschen experimentieren. Das war so die Grundlage. Und das geht zurück. Im Prinzip seit 1950 gab es Formel 1 Rennen, die halt nicht zur Weltmeisterschaft gezählt haben. Teilweise waren das mehr als WM-Rennen. Und das wurde über die Jahre immer, immer weniger, weil natürlich der Rennkalender weiter aufgeblasen wurde und das wurde dann irgendwann mal zu teuer und die Teams haben gesagt, hey, wenn es keine WM-Punkte gibt, dann ist der Anreiz, Preisgeld zwar schön und gut, aber es lohnt sich für uns dann doch irgendwann mal nicht und deswegen sind die inoffiziellen Rennen dann mal ausgestorben.
Man stelle sich vor, man würde jetzt sagen, komm, lasst uns an einem rennfreien Wochenende, lasst uns einfach uns alle in Hockenheim treffen, es gibt ein schönes Preisgeld, das zählt aber nicht zur WM, das ist ein komplett absurder Gedanke, der Voice. Im Jahr 2026.
Leider, muss man sagen, denn es war damals tatsächlich Auslöser, war eine britische Tageszeitung, eine Boulevardzeitung, die gesagt hat, wir wollen ein bisschen Werbung für unsere Zeitung machen und deswegen werden wir da mal ein inoffizielles Formel-1-Rennen organisieren. Die waren bis zum Ende tatsächlich in den vielen Jahren in England auch Sponsor. Es kamen sehr viele Zuschauer hin zu diesen nicht zur WM zählenden Rennen. Auch tatsächlich die größten Namen und die größten Namen der Teams und Fahrer waren dann immer wieder mit dabei. Tolle Events. Ich habe das teilweise noch verfolgen können, als ich ein paar Jahre später nach England kam und dort lange gelebt habe. Habe da mit vielen Leuten drüber gesprochen. Das war schon toll, ungewöhnlich, aber eben tatsächlich damals auch ein Abbild der Zeit. Muss man auch zugeben, du hast dann natürlich dann gute PR bekommen. Im Übrigen fällt mir da auch gleich ein, die Briten sind da auch sehr eigen. Nicht nur, dass die meisten britischen Formel-1-Teams ja rund um Silverstone tatsächlich immer noch beheimatet sind, aber ich erinnere mich, dass die BBC damals als öffentlich-rechtliche Anstalt gesagt hat, wir haben da in dem einen Sportnachmittagsprogramm ein bisschen ein Problem regelmäßig nach dem Fußball. Was können wir denn da machen als Übergang? Und haben dann sich mit einigen Rennpromotoren in Brands Hatch in der Grafschaft Kent zusammengetan und haben tatsächlich dann eine Mischung gefunden zwischen Rundstreckenrennen und Rallye-Sport. Die haben den Rallycross, das Rallycross erfunden, für das es dann vor ein paar Jahren sogar noch Weltmeistertitel kam. Du erinnerst dich, wir hatten mal Matthias Ekström, lieber Jens, bei dir. Und der Ecki ist auch dann Rallycross-Weltmeister geworden. Also das war dann auch eine Sache, da hat man gesagt, wir haben eine Stunde nachmittags Fernsehzeit zu füllen, was machen wir denn da? Und dann haben sie gesagt, dann erfinden wir einfach was. Es gab eine fantastische britische Rallycross-Meisterschaft mit der Creme de la Creme, mit teilweise Gruppe B-Autos aus der seligen Zeit der Rallye-WM. Also die Autos wie Allrad Quattro von Walter Röhrl sind da gefahren. Unglaublich. Und dann gab es später eine WM. Auch das war Auslöser, ein Medienunternehmen, das gesagt haben, wir brauchen da was und wir bezahlen das und jetzt organisiert mal fleißig.
10 Grand Prix hat James Hunt gewonnen und wenn man sich die Liste der Rennstrecken anschaut, dann muss man sagen, okay, es gibt noch Sandford, wo er zweimal gewonnen hat, es gibt noch Silverstone, ansonsten aber längst verblichene Strecken, die Heinz Brüller, Jarama zum Beispiel in Spanien, Le Castellet in Frankreich, der Nürburgring, Selbstredend 1976, also bei diesem Unfall von Niki Lauda hat James Hunt das Rennen gewonnen und in Kanada Bowmanville. Also ich habe null Erinnerung, Stefan Ehlen, an Bowmanville, weil ich war damals 5 Jahre alt, ich sollte mich daran erinnern können, keine Erinnerung an diese Strecke, aber schön, dass wir so eine schöne Fluktuation auch haben, mittlerweile.
Ja, das ist so. Also im Vergleich zu 1976 hat sich der Rennkalender doch ziemlich gewandelt.
Ja.
Und es sind die wenigsten Strecken von damals noch dabei. Also da ein paar ganz große Klassiker, Spa, Monza, Silverstone, Monaco. Ja, sehr viel mehr ist es, glaube ich, gar nicht, was von damals noch übrig ist. Und wenn man bedenkt, das finde ich immer so frappierend, ne? Wenn man bedenkt, dass selbst der große Preis von Bahrain inzwischen über 20 Mal ausgetragen wurde, dann müssen wir den Begriff Traditionsrennen vielleicht auch mal irgendwie neu denken. Weil das zeigt so ungefähr, glaube ich, wie der Rennkalender einfach im Wandel ist und wie sehr ein Rennen wie Bahrain, was gefühlt immer noch als neu empfunden wird, inzwischen schon verfestigt ist.
Ja. Wobei man vielleicht noch kurz erwähnen sollte, dass Bowmanville in Europa wenig bekannt war. Wir kannten es eigentlich aus Mossport.
Ja,
das war relativ lang. Das war relativ lang im Rennkalender. Bowmanville ist nur die Ortschaft, die da in der Nähe ist. Rennstrecke wurde dann auch irgendwann von einem Sponsor umbenannt, aber ist eigentlich Mossport Park.
Okay, na gut, also Mossport, das sagt mir was. Und dann gibt's in der Karriere, nicht nur in der Karriere von James Hunt, aber gibt's einen Mann, den ich jetzt wahrscheinlich falsch ausspreche, nämlich Harvey Postlethwaite. Mhm. Ein Konstrukteur, glaube ich. Überragender Name. Warum bringe ich den auch mit Ferrari in Zusammenhang? Ich weiß nicht, liege ich da komplett falsch? Weil ich meine, der hätte auch mal für Ferrari gearbeitet, oder?
Also ich glaube schon, dass er tatsächlich dann später eine eigene Konstruktionsfirma aufgemacht hat, an seinem Auftrag für diverse Rennteams gearbeitet hat. Sehr schlauer Geist, sehr ungewöhnlich, passte aber auch zu dieser Gruppe. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen versucht zu beschreiben, rund um Lord Heathcliff. Also die haben dann teilweise wahnsinnig hart gearbeitet, aber eben auch wahnsinnig intensiv gefeiert. Champagner war da die Standardgetränk von morgens bis abends. Insofern passte er da gut rein und der Lord Heskes hat tatsächlich relativ vielen jungen Leuten dann Chance gegeben, wie eben auch diesem Postlethwaite, der von der britischen Hochschule kam, technische Hochschule, da ein Ingenieurstudium gemacht hat und hat den dann einfach arbeiten lassen. So ist es ja bei vielen passiert. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel March ja auch relativ früh einem jungen Mann eine Chance gegeben hat, der jetzt als bester Designer aller Zeiten gilt. Da hat man dann auch gesagt, okay, wie alt bist du? Gerade von der Uni runtergekommen, 23, 24, jetzt fang doch bei uns mal als Designer oder als Co-Konstrukteur an. Und so haben dann tatsächlich ungewöhnliche Leute mit großen Talenten eine Chance bekommen und sind dann tatsächlich, haben sich nach oben gearbeitet. Wie eben, und der Name ist tatsächlich, mehr britisch kann es eigentlich wirklich nicht sein. Postlethwaite, unglaublich. Aber die passten da zusammen. Das war eine total eingeschworene kleine Truppe bei Lord Heathcliff, die tatsächlich dann auf dem Auto auch keine Werbesponsoren drauf gemacht haben, weil da hat der Lord gesagt, ich bezahle das alles selbst. Sie haben einen kleinen Teddybär auf das weiße Auto drauf gemacht und das war das Markenzeichen, um allen anderen nochmal den Mittelfinger zu zeigen und sagen, wir brauchen einfach große Sponsoren, nicht die uns dann nur Vorschriften machen, wie wir aufzutreten haben, wie das Auto auszusehen hat. Nein, nein. I do it myself, I pay myself. Genial.
Das ist vielleicht noch ganz interessant, der Harvey Postlethwaite, der hätte den Honda konstruieren sollen, der in den 90er Jahren im Bau war. Der hat den auch gebaut, da wurde getestet. Honda hätte einsteigen wollen als Werksteam. Und dieses Projekt war so ein bisschen ein Privatvergnügen erstmal von Honda-Ingenieuren, so hat Honda das damals gemacht. Die haben gesagt, ihr dürft in Freizeit da ein bisschen rumbasteln, dürft die ganzen Materialien verwenden, dürft die ganzen Anlagen verwenden und wenn was draus wird, dann in Ordnung, dann satteln wir uns als Konzern drauf. So kam das dann auch, das Projekt war erfolgreich, wurde getestet, Jos Verstappen, der Papa von Max, war unter anderem ein Testfahrer und dann waren sie, glaube ich, in Barcelona beim Testen und der Harvey ist gestorben und dann ist das Projekt eingestellt worden. Kuriose Geschichte und Honda kam dann Jahre später, weil es British American Racing übernommen hat in die Formel 1, aber hätte eigentlich schon 10 Jahre vorher oder gut 10 Jahre vorher ein eigenes Werksteam haben können, aber so war Honda gestrickt, die Leitfigur ist auf einmal nimmer da, dann lassen wir das Ganze einfach sein.
Einen Wechsel hat James Hunt dann noch vollzogen, nämlich er ist für Walter Wolf Racing gefahren. Mhm. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Zettel, weil für mich ist gerade der Wolf ist mit Jody Scheckter, also so eng verbunden, wie nur was sein kann, aber so richtig gelaufen ist es dann nicht mehr. Und damit sind es, glaube ich, waren es 7 Spielzeiten oder waren es sogar nur 6 Spielzeiten, die James Hunt in der Formel 1 war. Und er ist trotzdem zur Legende geworden. Herrlich.
Ja, das stimmt, wobei wir sagen sollten, Walter Wolf, auch ein ungewöhnlicher Typ, den er heute in der Formel 1 auch sowieso nicht mehr finden würde, ein astro-kanadischer Ölmillionär. Insofern passt es so ein bisschen in den Blick auch von Lord Heskes, der gesagt hat, ich bin Rennsportverrückt, ich bezahle das alles. Mir ist es wichtig, ich guck danach, dass das der Laden läuft und das ist einfach mein Spielgeld. So war es bei Walter Wolf auch, haben ein fantastisches Auto gebaut und tatsächlich war natürlich der große Erfolg von Walter Wolf mit dem allerersten Auto, dem WR1. Stefan wird mir wahrscheinlich auch zugeben, eines der schönsten Formel-1-Autos, das es jemals gegeben hat. Nicht nur von der Lackierung her, sondern auch von der Urform her. Super erfolgreich, Vize-Weltmeister ist da Jody Scheckter geworden. Und als es dann da bergab ging, tatsächlich 1979 mit Wolf, weil der A nicht mehr so viel Geld hatte, weil der irgendwie der Zug war draußen, da hat tatsächlich dann James Hunt das Cockpit noch bekommen, aber das Auto war wirklich nicht mehr konkurrenzfähig. Schade drum.
Gut. Wir schließen mit zwei Dingen. Zitat Niki Lauda 1977. Hunt ist mir von allen Fahrern der Liebste. Ich schätze ihn. Er ist locker, easy, steht über den Dingen. Er ist ein großartiger Fahrer, weil er überragendes Talent hat. Wenn er ausgeruht ist, ist er der schwerste Gegner. Das ist Niki Lauda und ich schließe mit folgenden Worten. Wenn man von einem dermaßen gut aussehenden Schauspieler wie Chris Hemsworth in einem Doku-Film gespielt wird, ich glaube, dann hat man alles richtig gemacht.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.